Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 33. GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Heute am 3.6., dem Geburtstag der Tennislegende Rafael Nadal. Heute am Tag nach dem Match von Alexander Zverev bei den French Open. Also sportlicher wird's heute aber dann wirklich nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Servus, schön, dass ihr dabei seid, um euch heute wieder einen Top-Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich heute zusammen, wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich den Wirtschaftsjournalisten Nicolas Saurenz und den Charttechniker Franz-Georg Wenner. Guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid.
Hi, guten Morgen in die Runde.
Schönen guten Morgen, hallo.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetTex Exchange. Der Episode 33 gebe ich den Titel doch kein Matchball, denn zum einen steht diese Woche wirklich unter dem Tennisstern in Paris und zum anderen haben es dann doch alle Beteiligten mal wieder verpasst, eine Einigung im Nahostkonflikt zu erzielen. Also leider doch kein Matchball. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir euch noch alles dazu erzählen können, außer dass es eigentlich den Märkten nicht mehr so wirklich interessiert, aber dazu kommen wir gleich später. Keine Angst, außerdem werden wir euch nicht langweilen. Ihr bekommt wie immer ein kurzes Marktupdate mit Nicolas. Ich nehme die GetTex-Risk-Indikatoren unter die Lupe, mal nach Zahlen. Heute mit Franz Georg und den Inside GetTex verrate ich, was sonst noch alles passiert. Und wie immer zu Beginn des Podcasts noch der Hinweis auf das Ende. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an. Also, nicht lang schnacken, hört rein, los geht's.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Lasst uns den Monat Mai kurz analysieren. Die Anzahl der Trades, die meiner Meinung nach eigentlich ein besseres Stimmungsbild als das Handelsvolumen haben, sind im Mai über alle Assetklassen hinweg weiter gestiegen. Aktien zum Beispiel plus 16% mehr Trades, Zertifikate plus 12%, ETPs bzw. ETF plus 9% zum Vormonat. Und dabei haben wir bei den Zertifikaten wieder 1 Million Trades von euch gesehen. Also ein ganz herzliches Dankeschön für euch, für euer Vertrauen in unseren Handelsplatz und natürlich auch an unsere Partnerbroker. Die Aktien, die nach Anzahl der Trades am meisten im Mai gehandelt wurden, war eine Nvidia, gefolgt von einer Micron und dann der Rheinmetall. Und bei den ETPs bzw. ETFs war es der Vanguard All World in US-Dollar und der iShares Core MSCI World. So, die Zertifikate. Schaut ein Open-End Turbolong auf den DAX von der HSBC und ist im Mai von 12% auf 24% gestiegen. So, bei den Märkten, Nicolas, in der Rubrik bist du ja fast schon Stammgast, kann man sagen. Freue ich mich, mit dir drüber zu reden. Der Mai war eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir uns die europäischen Indizes anschauen. Der DAX 3% plus, Eurostox 4%, MDAX sogar 9%. Also eigentlich ein solides Wachstum, was wir in Europa hingelegt haben.
Ja, grüß dich, Lars. Wir hatten ja vor rund einem Monat hier auch Sell-in May besprochen und darauf abgezielt, dass man das jetzt nicht zu wörtlich nehmen sollte. Und tatsächlich hat der DAX erstmal ja auch seinen Befreiungsschlag hingelegt. Man muss natürlich sagen, im Schatten der Amerikaner. Also alles, was die Amerikaner liefern und da ja auch sehr selektiv, der Chipsektor hängt den Rest der Welt ab, außer vielleicht noch Südkorea, die natürlich ebenso vorne weglaufen. Insofern ist das eine okaye Bewegung, aber natürlich auch recht zweigeteilt. Wir haben im DAX einige Gewinner, die natürlich wenigen KI-Profiteure, die wir haben. Haben wir schon oft diskutiert. Infineon jetzt zuletzt vorneweg. Aber was auch sehr schön ist, eine SAP mit kurzfristigem Momentum. Zum Wochenbeginn am Montag extrem starker Handelstag. Also es ist nicht alles schlecht, aber es könnte auch besser sein, meiner Meinung nach.
Und die Volatilitätslevels sind ja auch deutlich zurückgekommen. Ich will nicht sagen, dass wir auf dem All-Time-Low sind, aber wir kratzen zumindest im unteren Bereich, also deutlich unter der 20. Kann man daraus was ableiten?
Jein, ich würde sagen, gemessen an der Nachrichtenlage hat sich die Volatilität gut zurückgezogen. Man sieht aber natürlich schon, dass Anleger weiterhin Risiken sehen. Volatilität ist für mich momentan nicht unbedingt der Maßstab, würde ich sagen. Mhm. Was spannender ist und vielleicht eine Betrachtung tiefer geht, ist der sogenannte Skew in den USA. Da schaut man sich an, wie Optionen ausgewählt werden, Basispreise liegen und da auch die entsprechenden Preise. Und da ist es so, dass das Verhältnis von Puts zu Calls in extrem bullisches Ratio sozusagen gekippt ist. Also Calls sind extrem beliebt, Puts sind extrem unbeliebt und das zieht sich eigentlich durch nahezu alle Indikatoren. Also man muss ganz klar sagen, in den USA, diese Rallye ist nicht irgendwie Short Squeeze getrieben oder es gibt ja immer so den Begriff Wall of Rory, haben wir vielleicht im Kontext des Iran, weil man jede schlechte Iran-Nachricht mit einem moderaten Verlust bestraft, aber dann tagelang eben auf diesen Trump-Tweets wieder feiert, die er ja wirklich mittlerweile fast im Autopilot rausschickt. Aber worauf ich hinaus will, wir haben extreme Call-Volumina in den USA und beispielsweise auch in Südkorea. Also diese Rallye auf Micron, SanDisk, Samsung und wie sie alle heißen, ist ganz klar auch spekulativ getrieben, hat extrem viel spekulatives Feuer, natürlich auf fundamentaler Basis, aber man muss ganz klar sehen, da wird richtig stark gezockt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Sieht man beispielsweise auch an diesen geleveragten ETFs, die in den USA mittlerweile sehr viel gehandelt werden. Was ich damit sagen will, ich halte es durchaus für denkbar, dass wir da in den kommenden Tagen oder Wochen zumindest mal auch mal einen deutlichen Rücksetzer sehen. Franz Georg, du wirst da ja gleich auch nochmal drauf abzielen, wie verrückt da der ein oder andere Chart aussieht. Also das ist schon echt spannend.
Ja, und um Europa abzurunden, das Bild, da müssen wir auch die Saisonalität gerade jetzt im angelaufenen Monat Juni mal beobachten. Dort gab es Analysen, dass in den vergangenen 20 Jahren der Euro-Stoxx 14 Mal negativ und nur 6 Mal positiv geendet hat. Im Durchschnitt hat der Index dabei im Juni 1,5% verloren. Also da müssen wir doch mal auf, also zumindest was die Statistik des europäischen Index betrifft, doch mal das Auge im Juni aufhalten, sagt man das Auge auch? Nee, im Auge behalten, sagt man.
Genau.
Und ja, in Amerika, wie gesagt, ihr habt es auch geschrieben, der Taco-Tanz und die Lage im Mittleren Osten, das ist natürlich auch, ja, man weiß gar nicht mehr, wie man damit umgehen soll. Ne? Die Tweets werden stündlich rausgefeuert, aber so eine wirkliche Einigung gibt es nicht. Ich habe es in der Einleitung gesagt, aber die Märkte interessiert es auch nicht so wirklich, beziehungsweise man liest halt so, man sucht sich die positiven Schnipsel dabei raus und kauft eben Optionalität.
Ja, man muss wirklich fast sagen, dass man mit Gewinnmitnahmen rechnen könnte oder muss vielleicht sogar, wenn es zum Frieden kommt. Also das ist paradox. Ich habe das in der vergangenen Woche jetzt auch schon vom einen oder anderen US-Analysten gelesen. Gerade weil man ja auch die Tech-Aktien so stark gekauft hat im Kontext, Tech kann das Ganze noch nicht so viel anhaben, ist weniger betroffen von Lieferketten, weniger betroffen von Öl. Klar, es gibt dann natürlich auch langfristige Ableitungen, auch für die US-Data-Center ist das nicht optimal, wenn der Strom teuer wird, aber das sieht man momentan noch nicht. Das heißt, man kauft Tech um jeden Preis und wenn der Frieden kommen könnte und die traditionellen Sektoren in Anführungszeichen, die momentan gebeutelt sind, wieder zurückkommen, dann könnte es auch eine Rotation geben. Also spannende Ableitung vielleicht, dass dieser Iran-Krieg für Tech-Aktien momentan gar nicht so schlecht ist. Und ja, wann die Einigung kommt, wir haben ja da ganz klar die zwei Knackpunkte. Zum einen eben das angereicherte Uran, was die Amerikaner und der Rest der Welt und natürlich auch die Israelis gerne raus hätten aus dem Land. Und zum anderen natürlich die enormen Barmittel, Geldsummen, die da seit Jahren eingefroren sind. Das zieht sich ja alles schon seit vielen, vielen Jahren auch noch aus der Obama-Ära heraus. Und das wird den Amerikanern sehr schwer fallen, dieses Geld freizugeben, weil im Endeffekt kämen die Iraner besser aus dem Krieg heraus, als sie reingekommen sind. Und das ist eine Pille, die schwer zu schlucken ist, ja, für die Amerikaner.
Ja. Ja, und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Korrelation gerade bei den Tech-Aktien deutlich zugelegt hat. Das heißt eigentlich nur 59 Aktien seit Jahresbeginn liegen im Plus, dagegen 47% im Minus. Also das ist doch eine relativ deutliche Divergenz. Was kann denn das, Nicolas, für Implikationen auf mein Depot haben?
Ja, tatsächlich ist es so, dass viele Portfolios, die eben nicht stark an Chip-Titeln hängen, und das sind ja eher die traditionellen Portfolios. Also ich denke, viele Anleger haben mittlerweile auch die von dir angesprochenen Werte wie Micron oder Samsung im Portfolio, aber eben nicht, natürlich nicht in diesem Volumen. Und wenn ich eben dann die Schwergewichte weiter drin habe, wie beispielsweise Alphabet, wie beispielsweise Meta, wie beispielsweise Amazon, ich habe jetzt bewusst diese drei Aktien genannt, die nämlich auf einem Monat im Minus liegen, dann kann mein Depot natürlich nicht so steigen, wie das die Chip-Aktien tun, logisch, aber auch nicht wie die Nasdaq, denn auch dort haben diese Aktien natürlich mittlerweile ein hohes Gewicht und diese Rekorde, die sehe ich da nicht. Und wenn wir das Bild noch ein bisschen breiter machen, dann haben wir mittlerweile wirklich einige Aktien, die vom Markt abgehangen werden und die sehr prominent sind. Also eine Netflix schwächelt seit vielen Monaten. Auf einem Monat haben wir in den USA den Bankensektor im Minus. Das ist ja auch durchaus ein langfristiger Play, den viele Anleger im Portfolio haben, also die großen US-Banken. JP Morgan jetzt auf einen Monat 5% im Minus. Wir haben Walmart sehr stark korrigiert, zugegebenermaßen nach einer enormen Rallye. Wir haben den Ölsektor deutlich im Minus. Klar, aufgrund der Entspannung im Iran in Anführungszeichen, also Energiesektor sehr schwach. Wir haben einige der defensiven Titel in den USA sehr stark im Minus. Healthcare läuft momentan auch nicht. Also es ist schwierig, wenn man ein breites Portfolio hat, da tatsächlich an das anzuknüpfen, was die Schlagzeilen sozusagen hergeben. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, diese Bewegungen dieser wenigen Titel sind schon sehr irrational geworden. Also wir hatten in der Nacht auf Dienstag Harold Parker mit Zahlen, die waren, glaube ich, zeitweise 35% im Plus nachbörslich. Also da muss man schon sagen, das ist schon wirklich verrückt und das hat es so lange nicht gegeben, dass 1A oder 1B-Aktien, ja, man muss fast sagen, traden die Meme-Stocks, also wie im verrücktesten Krypto-Zeitalter. Und insofern kann da ein breites Portfolio eigentlich kaum mithalten.
Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch gerade bei so Schwergewichten, die im Index enthalten sind und dann auch natürlich Einfluss auf die Entwicklung haben, muss man da auch drauf aufpassen, ob man die dann überhaupt im Depot haben möchte indirekt. Denn zum Beispiel der SpaceX-Börsengang von Elon Musk, da ist jetzt entschieden worden, dass die Aktie in den Nasdaq 100 aufgenommen werden soll. Da sind Streubesitzregeln geändert werden, also allein aus den passiven ETFs könnten 20 Milliarden Dollar automatisch in SpaceX reinfließen und gleichzeitig müssten andere Titel wieder verkauft werden. Also je nachdem, ob ihr da über die ETFs investiert seid oder eben auf eine Performance zum zugrunde liegenden Index abbildet oder euer Depot dagegen rechnet, kann es da zu der einen oder anderen Verwerfung kommen, gerade wenn so Schwergewichte wie SpaceX an die Börse gehen.
Ja, absolut. Und wenn wir das noch kurz aufgreifen können, also ich finde diese Story wirklich ziemlich verrückt. Und ich will jetzt hier nicht die rote Fahne schwenken, aber das hat von diesen, ja, diese basisdemokratische Funktionsweise des Aktienmarktes, die wir ja seit immer eigentlich haben und die ja auch darauf basiert, dass Indizes entstehen, gerade die großen Indizes, dass eben Aktien von unten sozusagen aufsteigen. Die wird ja komplett außer Kraft gesetzt. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, IPOs gab es schon immer, auch Microsoft beispielsweise war damals ein absolutes Schwergewicht, aber dafür hat man ja eben diese Kriterien, dass man beispielsweise seit mehreren Quartalen profitabel sein muss. Und das wird hier eben außer Kraft gesetzt und ist meiner Meinung nach schon eine gewisse Umverteilung von unten. Das sind jetzt nicht die ärmsten Prozente der Bevölkerung, sondern die breiten Aktiensparer in den USA, denen es ja mittlerweile auch sehr gut geht, nach oben, nämlich die großen Stakeholder, auch die eben diese Pre-IPOs gezeichnet haben, was in den USA ja seit vielen Jahren ein großes Business ist. Private Equity und Co., die da eben die Secondaries auf SpaceX, auf Anthropic, auf OpenAI handeln. Und die da in den kommenden Wochen extremst auscashen dürften. Mhm. Ist natürlich legitim auf der einen Seite, weil sie einen richtigen Riecher mit SpaceX hatten, aber auf der anderen Seite schwierig, weil es diese Indexlandschaft so durcheinander würfelt und natürlich SpaceX wirklich mit einer astronomischen Bewertung an die Märkte geht.
Ja, also sollte es da Verwerfungen gegen eure Benchmarks innerhalb des Depots kommen oder zu anderen, ja, kurz Verwerfung, wisst ihr, wo es möglicherweise herkommt. Nikolas, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und schön, dass du mit dabei bist.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
So, Franz-Georg, schön, dass du heute in der Rubrik Mal nach Zahlen zum zweiten Mal mit dabei bist. Ich freue mich ganz herzlich.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Lass uns gleich einsteigen mit Blick auf den heimischen DAX, denn wenn ich es recht gesehen habe, hat er sein Gap geschlossen und eigentlich gute Chancen nochmal auf ein neues Allzeithoch, oder?
Ja, er hat sich wieder ganz gut berappelt, möchte man sagen. So im internationalen Vergleich hinkt er leider noch etwas hinterher. Wenn man sich da den Kursindex anschaut, dann sind wir seit Jahresbeginn so gerade mal in die Gewinnzone jetzt gesprungen. Da sind natürlich die Amerikaner uns weit vorausgelaufen mit teilweise 10-20%, der Nasdaq zum Beispiel. Aber die Technik hat sich etwas verbessert. Du hast es gesagt, gesagt, wir schauen wieder so in den Bereich des Rekordhochs, 25.500 Punkte. Der DAX notiert über der 200-Tage-Linie, hat im Augenblick so ein kleines Puffer aufgebaut von 4,5%. Das ist eigentlich auch ganz gut. Aber ich möchte nicht der Spielverderber sein. Man muss einfach auch beim DAX ganz klar darauf achten, wir sind jetzt in einer saisonal schwierigen Phase von Mai bis Oktober. Und die ist leider statistisch gesehen denkbar ungünstig. Die Gewinnchance liegt nur bei rund 50%. Das ist der klassische Münzwurf letztlich. Und ist eigentlich wirklich nur positiv gewesen, wenn es vorher mal auch mal kräftiger abwärts gegangen ist. Also so zum Beispiel 2009, 2020. Da hatten wir auch dann über die Sommermonate hohe Gewinne mal gesehen beim DAX. Ansonsten leider von statistischer Seite sollte man nicht allzu viel erwarten, selbst wenn wir auf dem Rekord hoch ausbrechen. Und zusätzlicher Dämpfer nach oben drauf, der DAX ist leider gerade in amerikanischen Zwischenwahljahren, und 2026 ist ja ein Zwischenwahljahr, noch schlechter hinsichtlich der Performance über die Sommermonate. Also eine gewisse Vorsicht, möchte ich mal sagen, ist durchaus angebracht, selbst wenn wir jetzt noch einen Rekordhoch rausnehmen sollten.
Okay, also dieses Sell in May und die saisonalen Aspekte sind in diesem Jahr mehr zu beobachten als in jedem anderen Jahr. Vielen Dank für deine Einschätzung. Macht absolut Sinn für mich. Sieht es denn bei den amerikanischen Indizes ähnlich aus, wenn wir über Zwischenwahljahre reden? Wenn man sich die Performance anschaut, ist doch auch alles eigentlich in Butter. Oder darf man nicht ganz so blauäugig sein?
Naja, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Man muss hier wirklich ganz genau hinschauen, in welchem Index möchte ich mich investieren und wie sieht da eigentlich die Ausgangslage aus. Ich hatte es gesagt, der DAX, Sell in May, sollte man durchaus ein dickes Ausrufezeichen hintermachen. Bei den Amerikanern tatsächlich ist die Lage wieder anders. Wenn man sich da mal das anschaut, seit dem Jahr 2000, wenn man da in den S&P 500 zwischen Mai bis Oktober investiert gewesen ist, dann hatte man eigentlich eine Aussicht auf eine Trefferquote von rund 70% und auch das Ergebnis war eigentlich ganz robust gewesen. Also die amerikanischen Indizes, die zeigen eigentlich gar nicht so ein richtiges Sell-in-May-Muster. Da lohnt es sich durchaus eben auch weiter investiert zu bleiben. Und man sieht es auch, das Momentum, also die Schwungkraft ist ja bei den Amerikanern derzeit noch sehr, sehr hoch. Ich möchte allerdings sagen, insbesondere bei den Technologieaktien zu hoch. Ich schaue da ja immer sehr gerne eben auch auf den Abstand der Indizes zu ihrer 200-Tage-Linie. Und wenn ich beim Nasdaq einen Preisaufschlag von 20% bezahlen musste, 200-Tage-Linie, dann ist das für mich doch ein Warnsignal. Achtung, hier ist im Augenblick einfach zu viel Euphorie, zu viel Fantasie eingepreist. Das Chance-Risiko-Verhältnis ungünstig und hier sollte man eher auch mal wieder eine gesunde Atempause abwarten.
Ja, und auch vor dem Hintergrund, was Nicolas zu Beginn gesagt hat, das relativ hohe Call-Put-Ratio, dass da doch ein bisschen möglicherweise Zockerei mehr als langfristiges Investment vorherrscht, muss man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, wenn es da Rücksetzer gibt oder Gewinnmitnahmen im Falle einer Einigung des Nahostkonfliktes, dass man dort entsprechend sein Portfolio abfedert.
Ja, ist richtig. Einmal das und zweitens auch, kleiner Zusatz noch, die Marktbreite ist ja auch nach wie vor sehr dünn in den USA. Also nur die Hälfte der Aktien im S&P 500 behauptet im Augenblick ihre 200-Tage-Linie. Also nur wenige Titel haben eigentlich den Index nach oben geführt. Das kann man aber auch positiv sehen, weil vielleicht kommt ja dann wieder auch so eine Rotation in Gang, raus aus den Wachstumswerten, rein in die klassische Old Economy oder die Substanzwerte und deshalb auch wir vielleicht mal den Dow Jones im Blick behalten.
Ja, ist ein guter Punkt, ja. Wobei die New Economy natürlich deutlich andere Bewertungen hat und gerade bei auf die Indexkorrelation etwas mehr Einfluss hat. Aber ich gebe dir natürlich recht, im Sinne von einer gesunden Durchmischung eines nachhaltigen Wachstums wird es absolut gut tun.
Richtig, so ist es.
Wir haben gesagt in einigen der letzten Episoden, dass man auch mal vom KI-Boom nach links und rechts schielen sollte. Software-Aktien sind da auch genannt worden. Ich möchte heute weniger über eine Microsoft, aber doch mal über eine SAP mit dir sprechen. Denn die hat ja seit Jahresbeginn auch deutlich gelitten. Zuletzt allerdings hat sie sich ganz gut wieder berappelt. Wie siehst denn du das charttechnisch?
Eigentlich sehr, sehr spannend. Ja. Wir sehen hier vielleicht wirklich schon so einen Shift, nachdem wir zuletzt eben so gerade in den Speicherchip-Segment sehr starke Kapitalzuflüsse gesehen haben. Der Software-Sektor war eigentlich sehr unbeliebt. Das Narrativ war so gewesen, KI würde alle Softwareunternehmen letztlich überflüssig machen. Aber auf der Computex 2026 hat jetzt auch Nvidia-Chef Jensen Huang da eigentlich gesagt, naja, es könnte auch ganz anders sein. Wir brauchen einfach viel mehr Entwickler pro Kopf, weil die viel produktiver werden könnten, auch mit dieser ganzen KI. Natürlich hat er vielleicht auch ein bisschen Eigeninteresse, aber du hast es schon auch gesagt, der ganze Software-Sektor ist auch von der Bewertungsseite überhaupt nicht mitgelaufen. Im Gegenteil, sie haben sehr hohe Bewertungsabschläge gegenüber den anderen Wachstumsunternehmen aufgebaut. Das wird jetzt auf einmal wieder erkannt. Hier sind viele Investoren eben nicht investiert und wir sehen das beispielhaft bei einer SAP, die gestern mal um 8% gestiegen ist, also wirklich eine dynamische Gegenbewegung. Das ist diese schnellen Kapital-Shifts, die man hier sieht. Die Aktie selbst aus der technischen Perspektive notiert noch unter ihrer 200-Tage-Linie, die auch sehr deutlich fallend verläuft. Aber man kann einen Blick drauf werfen. Im Augenblick 170, 180 Euro. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 190. Können wir durchaus noch mal anlaufen. Sie ist kurzfristig ein bisschen schnell gestiegen. Da sehe ich doch auch mal vielleicht mal gesunde Gewinnmitnahmen. Aber in der längerfristigen Betrachtung durchaus ein sehr spannender Comeback-Trade. Und aus technischer Sicht haben wir hier mustergültig, eigentlich wie schon im charttechnischen Lehrbuch, ja im Frühjahr so in dem Bereich um 140 Euro aufgesetzt. Und das ist auch exakt das Hoch gewesen aus dem Sommer 2020. Also ein schöner Rücklauf und davon jetzt die Bounce nach oben. Das sieht eigentlich so aus technischer Perspektive für alle, die antizyklisch gerne unterwegs sind, sehr interessant aus.
Und die Aktie hat ja auch noch eine gewisse Fantasie mit, gerade die Korrelation gegenüber des DAXes hat sie ja doch seit Jahresbeginn zumindest, ist sie deutlich auseinandergelaufen. Also insofern ist da noch ein bisschen Musik drin, das ist gut.
Genau.
Anderer Wert, den du mitgebracht hast, kennt jeder, ist die, nicht nur von der Autobahnabfahrt, sondern ist die McDonald's. Sehr spannend, hatte ich bisher ehrlicherweise nicht am Schirm. Wenn ich mir einen langfristigen Chart anschaue, könnte ich mir sowas wie eine Bodenbildung rauslesen, auch wenn ich jetzt kein Charttechniker bin. Aber wie ist denn deine Einschätzung dazu?
Ja, ich schaue ja sehr gerne darauf, ob ich Aktien nicht günstig unten am Boden abfischen kann. So der Traum letztlich jedes Anlegers. Und mein bevorzugtes Indikator dafür ist ja, ich schaue mir den Abstand der Aktie zu ihrer 200-Tage-Linie an. Das spiegelt ja auch so ein bisschen dann die Stimmungslage wieder, wie unbeliebt ist im Augenblick der Wert. Und wenn man sich die McDonald's anschaut, die bekomme ich derzeit mit einem Preisaufschlag zur 200-Tage-Linie von ungefähr 10%. Und solche Preisaufschläge, die gab es mal 2022 Mitte und Ende 2022, dann 2023, zwei, dreimal. Sehr interessant, das war jeweils immer das Tief gewesen und danach zog der Wert wieder dynamisch nach oben an. Deshalb sind wir jetzt im Augenblick auf einem markttechnischen Niveau, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und deshalb finde ich die McDonald's im Augenblick sehr, sehr spannend. So ein Rücklauf zurück in Richtung der 200-Tage-Linie bei rund 300, 310 Dollar kann ich mir durchaus vorstellen. Die Idee dahinter, dass eben auch mal wieder solche Substanzwerte vielleicht wiederentdeckt werden. Die gemeldeten Zahlen zuletzt waren gar nicht so schlecht gewesen. Umsatz und Gewinn waren ordentlich. Jetzt will man auch mit einer Getränkestrategie angreifen. Hier sind höhere Margen, also auch von dieser Seite her ein bisschen Feuer, sage ich mal, ist hier durchaus drin. Und das ist so ein Wert für mich, da kommt beides zusammen. Das ist spannend.
Kannst du das jetzt ganz unabgesprochen auch im Vergleich des Food and Beverages Sektor setzen? Ist die Aktie da in irgendeiner Weise auffällig?
Ja, da hat die Aktie tatsächlich relative Schwäche gezeigt zuletzt. Das ist, muss man schon sagen, gegenüber anderen Werten ist sie da ein bisschen zurückgefallen. Aber das zeigt eben auch, hier ist sehr, sehr viel Pessimismus meiner Meinung nach eingepreist in der McDonald's. Das spricht eben auch dafür, dass viele diese Aktie abgestoßen haben, die jetzt aber vielleicht wiederentdeckt wird, ganz einfach, weil sie entsprechendes Comeback-Potenzial bietet. Und die Markttechnik, hatte ich gerade gesagt, liefert dafür durchaus ein Argument.
Super, also das klingt ja wirklich nach am Boden abfischen, da ist Potenzial nach oben da. Super, sehr spannende Aktie, ganz herzlichen Dank, lieber Franz Georg.
Risiko,
Danger.
Die GetEx Risk Indizes.
So, in der Rubrik Risiko schaue ich mir mit euch die, wie ich schon sagte, die GetEx Risk Indikatoren an. Nachdem der CNN 4 and Greed Index seit der letzten Episode von 62 auf 57 immer noch im unteren Bereich des Gier-Modus sich befindet, ist die Lage bei den GetEx Risk Indikatoren doch wesentlich unverändert im Vergleich zum letzten Mal. Denn, und da möchte ich mal umgekehrt, ich möchte mal mit dem amerikanischen Index anfangen. Was da wirklich sensationell zu sehen ist für den Monat Mai, ist, dass der Index sich konstant im Bereich von 0,30 bis 0,35 aufgehalten hat, beziehungsweise getickt hat. Der Markt entsprechend, wie wir es besprochen haben, gut zugelegt hat, solide zugelegt hat. Also hier ist sehr viel Vertrauen durch eure Orders in Aktien und in eindeutig direktionalen Zertifikate-Trades in auf amerikanische Basiswerte geflossen. Also wirklich im Mai kontinuierlicher Positionsaufbau. Ganz anders hingegen sah es dann bei dem langfristigen Euro-Indikator aus. Dort gab es eher nervöses Handeln, würde ich nicht sagen, aber im Bereich der zweiten, dritten Maiwoche, wo es eine Seitwärtsbewegung der Referenzmärkte Eurostoxx und DAX gab, dort habt ihr konstant Position aufgebaut. Dann gab es eher ein bisschen Untätigkeit. Das war natürlich auch feiertagsbedingt, Fronleichnam und Pfingstmontag. Dann allerdings wirklich die letzte Maiwoche, der Markt ist gesprungen, hat sich dann solide gehalten und da sind dann auch wieder Positionen von euch aufgebaut worden. Pünktlich, als der Markt angezogen ist, am 26. Mai sind eure Trades direktional bullisch gewesen auf europäische Basiswerte. Also diesmal ein eher etwas heterogenes Bild zwischen dem amerikanischen und den europäischen Basiswerten, aber umso spannender da reinzuschauen. Nicolas, und die Frage an dich, du hast ja auch verschiedene Sentiment-Indikatoren auf dem Schirm. Ist dir noch andere Märkte aufgefallen, andere Stimmungsbilder im Fokus gewesen?
Klar, wir schauen dann natürlich immer auf ein ganzes Sammelsurium. Um mal den prominentesten vorne wegzunehmen, CNN Fear and Greed Index liefert ja seit einigen Jahren immer mal schwierige Signale, so würde ich es mal nennen. Mhm. Vor allem eben in Märkten, die nicht ganz klar extrem bearish oder extrem bullish sind. Und tatsächlich liegt er momentan bei 57, also ziemlich im neutralen Bereich, ganz knapp im Gear-Bereich. Und da muss ich sagen, finde ich nicht so hilfreich. Ich habe mir da nochmal die Subindikatoren angesehen und es liegt tatsächlich daran, dass die Marktbreite momentan relativ schwach ist und das wird dort eben als Fear-Signal gezählt und zieht sozusagen den Index runter. Also wir haben relativ oder ein schlechtes Verhältnis zwischen 52 Wochen Tiefs zu 52 Wochen Hochs. Also das zieht den Fear and Greed momentan ein Stück weit runter. Es gibt aber natürlich auch zahlreiche Indikatoren von Investmentbanken. Ganz frisch reingeflattert ist uns das Survey von der Bank of America, kennt man ja auch als dieses Fund Manager Survey, aber hier geht es um einen Sentiment Indikator, den BofA Bull and Bear Indicator und der hat das ja höchste Niveau seit dem Nach-Covid-Boom. Der liegt bei 8,5 und war nur selten in seiner Geschichte bei 9 oder höher. Also dort haben wir ein extrem bullisches Reading und der ist eben auch natürlich in den vergangenen Wochen extrem gedreht. Also das zeigt eben, dass das Sentiment sich vor allem auf die USA bezogen und auf US-Aktien sehr stark in den bullischen Bereich verlagert hat zuletzt.
Dann passt das ja wirklich, dann stimmt es ja überein mit den GetEx-Risk-Indikatoren, dass dort eben der Fokus auf die amerikanischen Werte vorhanden ist. Aber in Anbetracht dessen, was du gesagt hast mit dem Call-Put-Ratio, was von Georg gesagt hat, mit der Saisonalität, die in diesem Jahr stärker zählt als alles andere, heißt es wirklich Augen auf bei der Aktienauswahl und am besten Fall auch bei der Absicherung.
Ja, absolut.
Nicolas, ganz lieben Dank für deinen Einblick an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Inside GetEx.
Inside GetEx, was tut sich sonst noch so alles bei uns im Haus bzw. auf unserer Website? Die BSW-Umfrage ist bis 5. Juni scharf geschaltet. Die Frage hier ist, welches Investmentthema ist für euch am interessantesten? Künstliche Intelligenz, Verteidigung, Raumfahrt, Biotech oder Energiewende? Also sehr interessante, spannende Fragen vom Bundesverband der strukturierten Wertpapiere. Wir freuen uns wie immer über eure rege Teilnahme. Dann endlich ist mein Flehen aus der letzten Episode gehört worden. Die Kollegen des One Markets UniCredit Teams haben Open-End Turbo-Zertifikate auf SK Hynix Semiconductor emittiert. 6 bis 8 Stück aktuell. Mehr kommen noch. Vielen Dank an euch nach München, an die Kollegen an den Arabella Park. Vielleicht folgen weitere Emittenten nach. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Underlying und wir sehen dort nicht nur im Zertifikatebereich, sondern auch auf die Aktie selbst reges Handelsinteresse. Ich habe mir nochmal für euch den 25.05., den Pfingstmontag, angeschaut. Denn am Feiertag waren unsere Handelssysteme für euch scharf geschaltet. Und da hat es mich natürlich umso brennender interessiert, was ihr da wirklich gemacht habt, wenn ihr da nicht gegrillt habt oder sonst wieder schöne Wetter genutzt habt. Und ja, ihr habt mehr gehandelt. Vor allen Dingen im Bereich Bitcoin, ETPs, ETFs und Fonds. Sogar mehr als am Freitag vor Pfingsten. So Aktien und Zertifikate dafür knapp 30% weniger. Und wenn ich mir die Basiswerte anschaue, die gehandelt wurden, also sowohl die Aktien als auch die Basiswerte der Zertifikate, am Pfingstmontag sehe ich fast ausschließlich Trades auf den DAX und auf den S&P, also keine Einzelaktien bzw. deutlich weniger Einzelaktien. Und da macht es natürlich Sinn, dass in der Assetklasse Aktien und Zertifikate insgesamt 30% weniger Trades gab, denn hier habt ihr die breiten Indizes gespielt, als vielmehr punktuell euch Aktien rausgepickt. Es freut mich zu sehen, dass ihr den Feiertagshandel aktiv nutzt und besten Dank an die Kollegen aus der GetEx Marktsteuerung, dass ihr euren Feiertag geopfert habt für euch, um zu handeln. So, was gibt's sonst noch? Meine Kollegin Marille hat den BaFin-Führerschein für Knockout-Zertifikate auf getex.de scharf geschaltet. Hier könnt ihr 6 Fragen richtig beantworten bzw. euer Wissen rund um Knockout-Zertifikate testen. Probiert's gerne aus. Feedback ist wie immer herzlich willkommen. Und zu guter Letzt, die Publikumsumfrage des Deutschen Zertifikatepreises ist bis zum 31. Juli für eure Abstimmung scharf geschaltet. Nutzt die Gelegenheit gerne, ihr könnt ein iPhone gewinnen. Und das war's mit den Top-Meldungen von der Börse.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Also, das war's. Episode 33 neigt sich dem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lieben Dank, Nikolas, Franz Georg, dass ihr mit dabei wart. An euch, an den Headsets, schickt mir gerne eure Themen, die für euch spannend sind, die wir in den kommenden Episoden berücksichtigen sollen. Themen, was beschäftigt euch, über was sollten wir sprechen? Wenn ihr keine Kommentare habt, dann lasst mir eure Likes da, empfehlt den Podcast gerne weiter oder schickt mir die 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir hören uns wieder am Donnerstag, den 18.06. Bis dahin wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf euch und euer Depot auf, denn ihr habt gehört, Saisonalität zählt in diesem Jahr mehr denn je. Und nachher, wenn ihr das hört, rennt, was das Zeug hält. Denn heute findet in Frankfurt Europas größter Firmenlauf mit über 70.000 Rennern und Rennerinnen und Teilnehmenden statt, dem JP Morgan Run. Also oder umgekehrt, für alle, die mit Sport nichts am Hut haben, vermeidet einfach die Innenstadt. Es wird sauvoll. Also, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag Servus, Arrivederci und Tschüss, Ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen, kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht, vor den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.